Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Micro Europa. Unser heutiges Thema: soziale Integration. Am Mikrofon begrüßt euch Malik Danio. In der heutigen Sendung von Micro Europa haben wir viele tolle Beiträge zum Thema soziale Integration und den Problemen, die immer noch damit einhergehen. Im Programm heute zum Beispiel ein Feature über Inklusion und ein Beitrag über das Tübinger Paul-Lechler-Krankenhaus. Sodann hört ihr ein Interview mit der nigerianischen Schriftstellerin Chika Unigwe. Abschließend berichten Tübinger Straßenmusiker über ihre Erfahrungen in der vorweihnachtlichen Zeit. In dem folgenden provokativen Song von Ian Jury, der selbst von Geburt an Kinderlähmung litt, geht es darum, Menschen mit Behinderung nicht zu bemitleiden, sondern sie zu verstehen. Dieser Song wurde außerdem sogar für die Anfangszeremonie der Paralympics 2012 aufgeführt.
I'm spasticus, autisticus. I dribble when I nibble and I quibble when I scribble.
Hello to you out there in normal land. You may not comprehend my tale or understand. As I go past your window, give me lucky looks. You can read my body, but you'll never read my books.
I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, artisticus. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, artisticus. I'm nobbled on the cobbles, cause I hobble when I wobble. Swim!
Myself.
2009 hat sich Deutschland dazu bereit erklärt, die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen umzusetzen. Mindestens 80% der Schüler mit Behinderung sollen auf eine Regelschule gehen. Der Erfolg verläuft allerdings eher schleppend. Wo fängt Inklusion an und wo hört sie auf? Spätestens seit dem Fall Henry ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Eine Mutter, die durchsetzen wollte, dass ihr Kind mit Down-Syndrom auf ein Gymnasium gehen darf. Vergeblich. Von den Schulämtern abgewiesen und von der Bevölkerung belächelt. Die Meinungen gehen auseinander. Das zeigt auch eine Umfrage in der Tübinger Innenstadt.
Da gab es ja jetzt die große Diskussion gerade, aber ich finde es eigentlich besser, weil in Mössingen zum Beispiel, komme ich her, gibt es extra behindertengerechte Schule und ich finde, da wäre die viel besser aufgehebt, wie jetzt, wenn sie irgendwo mit irgendwelche anderen mitzogen würde.
Grundsätzlich denke ich, dass es eine gute Idee ist, dass auch Kinder mit Behinderung auf Regelschulen gehen können. Jedoch würde ich das ganz stark individuell abhängig machen und finde nicht, dass man generell das so sagen kann, weil oftmals vielleicht auch der Wunsch der Eltern nicht dem Wunsch des Kindes oder dem Wohl des Kindes entsprechen könnte und dann hilft es keinem.
Warum soll ich nicht gehen? Normal müssen behinderte und nicht behinderte Kinder ins gleiche Schule gehen. Weil das heißt, ist nicht gut. Also du kannst die Kinder nicht gut integrieren in die Gesellschaft, wenn du ein Ghetto reinbringst.
Ja, ich halte das nicht für sehr praktikabel, ehrlich gesagt. Es gibt da einfach noch zu viele Hürden. Also es ist einfach zu schwierig unter den jetzigen Gegebenheiten. Also da müsste sich sehr vieles ändern.
Also ich weiß nicht, ob man da nicht mit großer Macht irgendwas zusammenführen möchte, was vielleicht nicht zusammengehört.
finde ich sehr gut. Es bleibt halt in der Hand der Eltern, ob sie es machen wollen oder auch nicht, genau. Aber dass die Gesellschaft sich damit abfinden muss, dass auch Behinderte, sag ich mal, zu uns gehören.
Inklusion, ein kontroverses Thema, das sich langsam seinen Weg in den Diskurs bahnt. Oder besser gesagt, bahnen muss. Selbst der Bildungsbericht 2014 macht die Debatte zum Schwerpunkt. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit hat sich Christina Storz, Absolventin der Tübinger Medienwissenschaft, näher mit dem Thema auseinandergesetzt und ein 30-minütiges Hörfunkfeature für euch produziert.
In Deutschland leben rund 500.000 Kinder mit Förderbedarf. Julius Seger ist einer von ihnen. Seit seiner Geburt leidet er an einer infantilen Zerebralparese. Der 16-Jährige ist entwicklungsverzögert und auf eine Gehhilfe angewiesen. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, zu versuchen, ein ganz normales Leben zu führen. Zusammen mit Schülern ohne Handicap besucht er die freie aktive Schule auf den Fildern.
Machen wir da morgen auch weiter?
Nee, Julius, morgen ist es fertig. Morgen muss es fertig sein.
Geht's?
Ja.
Warte. So, jetzt das nächste ausschneiden.
Leider gehst du, Julius.
Ja, du gehst doch auch.
Ja, aber wir telefonieren.
Ja. Ich muss dann halt anrufen, Julius, gell?
Wann?
Weiß ich nicht.
Heute ist der vorletzte Schultag vor den Sommerferien. Julius und seine Mitschülerin Luzi sitzen zusammen und basteln Abschiedskarten. Beide werden im Herbst nicht mehr auf die Schule gehen. Dem sonst so fröhlichen Jungen fällt das Weggehen schwer. 9 Jahre lernte und lebte er hier zusammen mit nichtbehinderten Kindern. Auch seiner Lernbegleiterin Birgit Greiner wird er fehlen. Neben seinem guten Gedächtnis ist es vor allem seine herzliche Art, die ihn zu etwas Besonderem macht.
Der spricht alle Menschen an, er grüßt alle, er fragt und oft welche, die dann so mürrisch vorbeigelaufen sind, wenn sie in Kontakt gehen mit ihm, dann erscheint plötzlich ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Und das ist wirklich was, was den Julius auszeichnet, dass er so die Herzen aufmacht.
Julius ist das einzige Kind an der Schule mit Handicap. Das stört seine Klassenkameraden allerdings nicht.
Ich find's gut, mal so Kinder kennenzulernen und mit denen zu leben, zur Schule zu gehen. Und ja, damit sieht man mal, wie die so im Leben leben.
Am Anfang war es echt komisch, aber jetzt ist es wie, als würde ich mit irgendjemand anderem von meinen Freunden sprechen, mit denen was machen oder so. Nur, dass er halt ein bisschen anders ist und dass er Hilfe braucht.
Manchmal finde ich es gut, manchmal nervt er halt ein bisschen, weil er immer irgendwie dazwischen quatscht, aber eigentlich ist es gut.
Der Umgang mit ihm wurde einfach selbstverständlich. Auch Lernbegleiterin Heike Kammerer spricht von einer Bereicherung des Schulalltags.
Für die Kinder ist es super, dass Julius da ist, sage ich mal, weil sie einfach keine Hemmungen haben, dann mit jemandem, der irgendein Handicap hat, anders zu sein, sondern sie können ganz wie mit jedem anderen mit ihm umgehen. Also das ist eigentlich was ganz Wertvolles. Und dann ist es natürlich auch so, dass sie sich manchmal vielleicht schon aufregen, weil er jetzt dann hier langsam ist oder weil er mehr Platz braucht. Aber das kann einem mit einem anderen Kind auch passieren.
Die alternative Regelschule in privater Trägerschaft orientiert sich an der Montessori-Pädagogik. Alles kann, nichts muss. In einer gemischten Klassenumgebung liegt es in der Entscheidungskraft der Kinder, ob und wie viel sie lernen möchten. Der Umgang untereinander freundschaftlich. Ein Umfeld, das für Julius im Nachhinein genau das Richtige war. Einen Abschluss wird er hier allerdings keinen machen. Das war seiner Mutter Sibylle Seger bewusst. Dennoch wollte sie, dass Julius mit nichtbehinderten Kindern aufwächst.
Für mich war es einfach schon immer wichtig, dass der Julius, sage ich mal, nicht weggeschlossen wird in so eine sonderpädagogische Einrichtung, die durchaus ihren Zweck hat, ja. Und das kann auch toll sein, aber für mich war es nie ein Thema. Und dann hatte ich mich mit unterschiedlichen Pädagogiken auseinandergesetzt. Und ich wusste aber nicht, wo es das gibt und ob ich darauf stoßen werde. Aber dann habe ich gedacht, genau, das ist es eigentlich.
Julius gehört zu den lediglich 28% der Schüler mit Förderbedarf in Deutschland, die bereits eine Regelschule besuchen. Als die Anfrage der Eltern kam, Julius aufzunehmen, steckte die Schule noch in den Anfängen. Für Birgit Greiner, Mitgründerin und Selbstmutter, war allerdings klar, dass sie Julius in ihre Gemeinschaft aufnehmen möchten.
Wir haben es einfach ausprobiert, wie wir vieles hier ausprobieren in der Schule. Und die Eltern wurden gefragt von den Kindern, die mit eingeschult wurden. Und mir ging es damals so, dass ich dachte, es kann nur eine Bereicherung sein, wenn meine Tochter mit dem Julius groß wird und es einfach auch miterlebt.
Eine Schule, auf der Heranwachsende mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Was in Zukunft zu einer Selbstverständlichkeit werden soll, war vor der Einschulung von Julius noch undenkbar. Der Besuch einer staatlichen Schule ohne rechtsanwaltliche Hilfe keine Option. Der Vater von Julius, Armin Seger, berichtet.
Zu der Zeit war das einfach praktisch
schwierig bis unmöglich, sich gegen die Schulempfehlung, die ausgesprochen wird bei der Einschulungsuntersuchung, zu stellen, wenn man in einer staatlichen Schule bleiben will. Also es war von vornherein klar, dass wenn der Julius nicht in eine sonderpädagogische Einrichtung soll, dass das letztendlich dann keine, in der Regel keine staatliche Grundschule sein kann, sondern dass das eine privat getragene elterngetragene Schule sein muss, weil die diese Fixierung und Verpflichtung auf diese Empfehlungen, die bei der Einschulungsuntersuchung ausgesprochen wird, eben nicht haben.
Kein einfacher Weg. Die Eltern brauchten viel Engagement und mussten etliche Behördengänge meistern. Vor seiner Schulzeit ging Julius auch schon in einen inklusiven Kindergarten. Für seine Mutter beginnt die Notwendigkeit von Inklusion nicht erst mit dem Eintritt in die erste Klasse.
Für mich ist es halt auch so, dass das nicht in der Schule anfängt. Jeder spricht von der Schule. Und für mich fängt das eigentlich in der Krabbelgruppe an. Also da fängt es für mich an, ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Menschlein, wenn sie auf die Welt kommen, lernen, dass es Unterschiede gibt und dann auch damit dann zurechtkommen, weil das dann eben keine Unterschiede mehr sind. Das ist die Normalität. Und das hat man auch sehr gut gesehen im Kindergarten. Und das sieht man jetzt auch in der Schule, dass eben die Normalen, in Anführungsstrichen, die gewohnt sind im Umgang mit Besonderheit, dass es für die keine mehr ist. Dass es völlig normal ist, dass man Rollstuhl hat, dass es völlig normal ist, dass man halt vielleicht das eine nicht kann, das andere nicht kann. Aber dass es auch völlig normal ist, dass die Talente haben.
Julius ist leidenschaftlich an handwerklichen Dingen interessiert. Viel Zeit verbrachte er in der Holzwerkstatt der Schule. Außerdem liebte er es, Musik zu machen. So kann er Stunden damit verbringen, seine ganz eigenen Melodien zu kreieren. Es folgt ein kurzer Ausschnitt. Von was die Eltern von Julius zu seiner Einschulung noch träumten, soll jetzt Realität werden. Nach 40 Jahren fällt zum Schuljahr 2015-2016 die Sonderschulpflicht in Baden-Württemberg. Eckpunkte zum neuen Schulgesetz stellte die Landesregierung bereits vor. Eltern von Kindern mit Handicap können zukünftig wählen, ob ihr Sprössling auf eine Förder- oder eine Regelschule gehen soll. Ein Wahlrecht, dem nach wie vor viele skeptisch gegenüberstehen. Lehrerverbände fühlen sich ins kalte Wasser geschmissen. Eltern mit Kindern ohne Behinderung haben Angst, dass ihr Zögling nicht mehr genügend Aufmerksamkeit erhält. Und Sonderpädagogen bangen um die Existenz von Förderschulen. Schulversuche haben ergeben, dass sich nach wie vor 3 von 4 Eltern dafür entscheiden, ihr behindertes Kind auf eine Förderschule zu schicken. Dazu Landesbehindertenbeauftragter Gerd Weimer.
Wunsch und Wahlrecht heißt nun mal, wenn Papa und Mama wollen, dass das Kind weiterhin in einem beschützten Rahmen einer Sonderschule beschult wird, dann ist das das gute Recht von Papa und Mama, dieses einzufordern von der Politik. Wenn Papa und Mama aber möchten, dass das Kind in der Regelschule beschult wird, dann erwarte ich von der Politik, dass die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass tatsächlich eine Win-Win-Situation für beide, für Kinder mit und für Kinder ohne Handicaps entsteht, damit wirklich eine gute Klassenatmosphäre, eine gute Schulatmosphäre entstehen kann.
Experten gehen davon aus, dass mindestens 20% der Schüler mit Förderbedarf gar nicht an einer Regelschule unterrichtet werden können. Die Sonderpädagogin Janet Zils betreut mehrere Inklusionsprojekte in der Umgebung und kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Für sie ist es entscheidend, falls Inklusion auf einer Regelschule nicht gelingt, dass dennoch genügend Alternativen bereitstehen.
Wir sind sehr bezogen auf Einzelfälle und schauen, was ist vor Ort möglich. Und wenn man ein Kind auf eine Schule schickt und sagt, ich glaube, das könnte klappen, dann kann es klappen, aber es kann auch nicht klappen. Und dann muss man eben miteinander schauen, wie kann man dann, wenn es für ein Kind nicht der richtige Förderort ist, wie kann man dann feststellen, wo der richtige Förderort für dieses Kind wäre?
Aus 9 verschiedenen Sonderschularten können Eltern aus Baden-Württemberg die passende Schule für ihr Kind mit Handicap auswählen. Ein Förderschulsystem, das weltweit einmalig ist. Für Befürworter ist das die einzige Möglichkeit, den Schülern die Chance zu geben, sich zu entfalten und Erfolgserlebnisse zu verzeichnen. Für Kritiker bedeuten Förderschulen allerdings Exklusion und Blockade der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Jeanette Zils ärgert die Debatte.
Der Zugang zur Bildung war eben die große Fragestellung, wenn ein Kind eine Förderschule, eine G-Schule, eine K-Schule, eine Schule für Hörgeschädigte, eben irgendeine Sonderschule besucht, hat es dann keinen Zugang zur Bildung? Und ich denke, es hat Zugang zur Bildung, weil wir über höchst ausgebildete Lehrpersonen in diesem Bereich verfügen.
Ein Doppelsystem aufrechtzuerhalten ist allerdings teuer. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung brauchen die deutschen Schulämter 660 Millionen Euro für 9.300 zusätzliche Lehrkräfte. Die einzelnen Länder wollen die derzeitigen Mittel von Förderschulen auf Regelschulen umschichten. Dennoch ist Inklusion mit enormen Kosten verbunden. Das weiß auch Landesbehindertenbeauftragter Gerd Weimer.
Zwei Systeme in der gleichen Qualität, zumindest mittelfristig zu finanzieren, kostet allerdings auch Geld. Und deshalb kann man den Finanzpolitikern, die jetzt meinen, Inklusion gäbe es zum Nulltarif, indem man Mittel und Ressourcen von A nach B verschiebt, nur sagen, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Inklusion kostet Geld und speziell im schulischen Bereich müssen wir zumindest kurz- und mittelfristig damit rechnen, dass wir zwei funktionierende Systeme in der gleichen Qualität parallel finanzieren müssen.
Neben der Klärung der Finanzierung hoffen betroffene Eltern auf mehr beratende Unterstützung. Die Wahl der richtigen Schule muss schließlich gut überlegt sein. Inklusionsberatung wie die von Jeanette Zils ist momentan eher noch die Seltenheit. Ohne das nötige Wissen über Möglichkeiten und Chancen nützt die beste Politik nichts, so der Vater von Julius, Armin Seeger.
Darauf zu hoffen, dass man mit irgendwelchen Gesetzesverabschiedungen oder irgendwelche anderen Dinge 100 Maßnahmen zur Inklusion hat, glaube ich, die Bundesregierung 2009 oder 2010 verabschiedet. Diese Verabschiedung allein ist gut zur Beruhigung des schlechten Gewissens, aber die Umsetzung dieser Geschichte, die muss begleitet werden, aktiv begleitet werden. Und das ist auch klar, dass das professionelles Management braucht oder Begleitung, und das kostet Geld, ja.
Betroffenen Lehrern bangt es vor den anstehenden Herausforderungen. Dass Inklusion kommen wird, steht außer Frage. Wie das allerdings in der Praxis umgesetzt werden soll, ist den Lehramtsstudentinnen aus Tübingen Katrin Roos und Stephanie Feier ein Rätsel.
Grundsätzlich finde ich das mit der Inklusion eine wirklich gute Idee, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. 25 nicht behinderte Kinder sind bestimmt schon genug, aber ohne die pädagogischen Vorkenntnisse, wie man mit behinderten Kindern umgehen soll, kann ich mir nicht vorstellen, wie das erfolgreich sein soll.
Also ich habe jetzt die Hälfte von meinem Studium um und gehe ins Praxissemester. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich sehe es bei meiner Freundin, die studiert Sonderpädagogik und lernt speziell für behinderte Kinder, wie man Förderpläne erstellt. Und ich wüsste gar nicht, wie ich da mit Behinderten umgehen soll und wie ich die speziell fördern kann, weil ich keine Ahnung habe von Förderplänen, wie man da jetzt reagieren kann oder muss.
Die Universitäten müssen reagieren. Veränderungen in der Lehrerausbildung sind dringend notwendig. Bisher wurde nur wenig bis gar nichts gemacht. Zum Schuljahr 2015-2016 kommt an der Universität Tübingen die Umstellung des Lehramtsstudiums auf Bachelor-Master. Die Prüfungsordnung sieht vor, gerade einmal 6 ECTS-Punkte von 180 für das Thema zu reservieren. Immerhin will das Institut für Erziehungswissenschaft zusätzlich eine eigene Professur ausschreiben. Es passiert etwas. Aber reicht das tatsächlich für eine umfassende Vorbereitung aus? Karin Amus, Prorektorin und Erziehungswissenschaftlerin der Universität Tübingen.
6 ECTS-Punkte für Inklusion ist ja wenig, ne? Seien wir mal ehrlich, das sind im Grunde 2 Veranstaltungen, mehr ist es nicht. Und was kann man in den 2 Veranstaltungen lehren? Man kann sicherlich keine sonderpädagogische Expertise haben für alle Lehrer. Das können wir ausschließen. Dazu gehören ja diagnostische Kompetenzen, die wir jetzt speziell für diesen Bereich so umfassend gar nicht gewährleisten können. Was wir tun können, ist eine Sensibilisierung zu erwirken. Wir können verschiedene Umgehensweisen mit Inklusion ansprechen, aber dass man tatsächlich von der intensiven Vorbereitung sprechen könnte, wäre sicherlich zu viel gesagt.
Die Universitäten und Schulen sind nicht nur inhaltlich gefordert. Vielerorts ein architektonisches und damit finanzielles Problem ist die Barrierefreiheit. Ein Besuch am Institut für Erziehungswissenschaft, dem sogenannten IFE, zeigt, dass es auch hier noch Handlungsbedarf gibt.
Die Universität steht natürlich auch vor der Herausforderung, inklusiver zu sein. Wir wissen, dass wir hier in Tübingen auch teilweise physische Hürden noch zu überwinden haben. Sie sind hier im IFE, einem der ältesten Gebäude der Universität. Und so schön es ist, in historischen Gebäuden zu sein, so muss man natürlich andererseits sagen, die sind nicht behindertengerecht. Und ein Studierender im Rolli hat es tatsächlich schwer, Erziehungswissenschaft zu studieren, zum Beispiel. Ich glaube, dass der Brechtbau da besser ausgestattet ist. Ne? Da gibt's eine Rampe, da gibt's Aufzüge, das geht.
Der Brechtbau ist ein Bau aus den 70er Jahren. Die Universität hat anscheinend bei neueren Gebäuden mitgedacht und ermöglicht so teilweise barrierefreies Studieren. Doch wo beginnt Inklusion und wo hört sie auf? Realschule? Gymnasium? Wie steht es mit einem Universitätsstudium? Die UN-Behindertenkonvention verspricht den Zugang zur Bildung für alle. Ist das überhaupt möglich? Karin Amos.
Bei geistiger Behinderung ist natürlich dann tatsächlich die Frage, wo sind die Grenzen, wenn wir über ein Universitätsstudium reden. Das heißt, wir müssen uns genauer anschauen, um welche Beeinträchtigungen es geht, um psychische, physische Beeinträchtigungen. Aber bei mehrfach geistigen Behinderungen sind der Universität sicherlich Grenzen gesetzt.
Funktionierende Inklusion im Bildungsbereich existiert bereits. Julius Seeger geht noch auf eine alternative Privatschule. Es gibt aber auch schon reguläre Institutionen, die Inklusion gelungen praktizieren. Joachim Lerchenmüller ist Lehrer einer Inklusionsklasse an der französischen Schule in Tübingen. Dabei unterrichtet er 3 Kinder mit einer geistigen Behinderung. Die Hälfte der Unterrichtszeit steht ihm ein Sonderpädagoge unterstützend zur Seite. Das reicht seiner Meinung nach aus, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Viele Eltern haben dennoch Angst, dass ihr Kind zu kurz kommt. Joachim Lerchenmüller kann diese Sorge nachvollziehen.
Inklusion heißt ja eben auch, dass alle gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben. Und das bedeutet aber eben auch, dass die 21 sogenannten Nicht-Inklusionsschüler und Schülerinnen nach wie vor das Recht auf einen ungestörten Unterricht haben und dasselbe Recht auf Aufmerksamkeit haben durch die Lehrkräfte, wie die Inklusionskinder auch. Und das ist eben die grundsätzliche Grenze, die man ziehen muss. Inklusion ist schön und gut, aber wir reden immer, egal ob in Anführungsstrichen behindert oder nicht behindert, vom einzelnen Schüler und seinen oder ihren Bedürfnissen und ihrem Recht zu lernen und gefördert zu werden, so gut sie gefördert und gefordert werden kann.
Das Wahlrecht der Eltern, auf welche Schule sie ihr Kind schicken möchten, hängt nach wie vor von den betreffenden Einrichtungen ab. In der Praxis heißt das, die Lehrer müssen immer individuell entscheiden, ob die Inklusion des Einzelnen den restlichen Klassenmitgliedern schadet. Kein einfacher Prozess.
Wir haben auch ein Beispiel, wo es letztlich nicht funktioniert hat. In dem Sinne, dass ganz klar von unserer Seite aus die Empfehlung war, dass ein Kind am Ende der Klasse 4 nicht in die Gemeinschaftsschulklasse 5 geht, weil wir gesagt haben, dass das Sozialverhalten dieses Kindes ist einfach so, dass vollkommen klar ist, wir können das in einer Inklusivlerngruppe nicht schultern. Das geht einfach nicht. Das würde eben genau die Rechte, die legitimen Rechte der anderen Kinder so massiv einschränken, dass wir von Anfang an sagen müssen, es wird nicht funktionieren.
Ein Lehrer in einer inklusiven Klasse zu sein, sicherlich kein leichter Job. Joachim Lerchenmüller weiß, für viele Kollegen seiner alten Schule wäre inklusiver Unterricht undenkbar. Dennoch hat er für sich als Pädagoge diese Herausforderung bewusst gesucht.
Ich bin freiwillig vom Gymnasium, vom allgemeinbildenden Gymnasium an die französische Schule gewechselt, weil ich gezielt in der Gemeinschaftsschule unterrichten wollte. Und habe mich gezielt dafür entschieden, die Inklusionslerngruppe in Klasse 5 zu übernehmen. Und aber ganz ehrlich, die einzige Vorbereitung, die ich mitgebracht habe, waren 20 Monate Zivildienst, die ich vor rund 20 Jahren gemacht habe in einer Einrichtung für geistig und körperlich mehrfach behinderte Kinder. Und das ist die Sicherheit, die ich mitgebracht habe, um zu sagen, natürlich übernehme ich eine Inklusionsgruppe, auch wenn ich die Kinder vorher nie gesehen habe. Und natürlich wird es irgendwie klappen.
Inklusion, eine Aufgabe, die polarisiert und nicht für jeden so selbstverständlich ist. Im Schulbereich wird es auch in Zukunft oftmals auf individuelle Entscheidungen und die Bereitschaft der Lehrer und Schulen ankommen. Förderschulen scheinen nach wie vor eine wichtige Rolle zu spielen und können genau den Kindern, denen ihre Wunschregelschule verwehrt bleibt, den Zugang zur Bildung verschaffen. Die Finanzierung ist noch unklar und wird wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren von der Politik als tatsächliches Problem erkannt werden. Inklusion betrifft allerdings nicht nur den Schulbereich. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess, der viel weitreichender geht und oftmals schon bei alltäglichen Dingen anfängt. Sibylle Seeger, die Mutter von Julius, weiß das zu gut und erhofft sich allgemein mehr Verständnis der Bevölkerung.
Es fängt an, wenn er heute aus dem Haus geht, dass er von A nach B kommt und dass der Bus ihm das ermöglicht und dass nicht die Türen zugehen und die öffentlichen Gebäude so ausgestattet sind, dass er da die Tür aufmachen kann und ein Aufzug vorhanden ist oder was immer auch. Also es ist einmal natürlich, das sind die sozialen Einrichtungen, aber es sind natürlich auch die Menschen. Für mich ist das so, dass es normal sein muss, dass man eben vielleicht jetzt nicht der optischen und der sonstigen Normen, die man sich irgendwie auferlegt, entspricht, sondern dass jeder ankommt, egal wie er aussieht, wie er sich bewegt, wie er geistig fit ist und dann sich einbringen kann.
Für Julius geht es ab Herbst in eine inklusive Dorfgemeinschaft in Lautenbach, 20 Kilometer nördlich des Bodensees. Dort geht er noch 4 Jahre auf die Schule und kann sich anschließend mit Hilfe von verschiedenen Praktika gezielt auf das vorbereiten, was er in der Zukunft machen will. Die Entscheidung für diesen Weg durfte Julius selbst treffen. Ein Ort zu finden war allerdings nicht einfach, denn im inklusiven Arbeitsbereich passiert nur wenig. Armin Seeger fordert die Gesellschaft zum Umdenken auf.
Also ich denke mal, wenn man das Arbeitsleben wirklich oder die Arbeitsgesellschaft inklusiv denken will und umgestalten will, dann müssen sich manche Maxime, die da herrscht, müssen sich auch ändern. Dann geht es nicht schnell unter Umständen, sondern dann braucht man Zeit. Dann gibt es auch nicht Multitasking oder, ich weiß es nicht, effektiv und zeiteffektiv. Ja, das kriegt ja ganz andere Bedeutung. Also ich will einfach sagen, da kommen dann, wenn man das als Gesellschaft ernst nimmt, ist es ein permanenter dynamischer Prozess, der überhaupt nicht zum Ende kommt. Und da muss man aufpassen, dass das jetzt im Moment nicht reduziert wird auf diese Schuldiskussion.
Laut den neuesten Erkenntnissen der Bertelsmann Stiftung erhalten lediglich 10% der behinderten Schulabgänger einen Ausbildungsplatz. Auch Landesbehindertenbeauftragter Gerd Weimer sieht hier eine große Schwachstelle und fordert Unternehmen auf, sich auf Inklusion einzulassen.
Betriebe, die mehr als 20 Mitarbeiter und Mitarbeiter haben, sind verpflichtet, jemand einzustellen mit einem Handicap. Aber leider kaufen sich mehr als die Hälfte aller dieser Betriebe frei, indem sie lieber die Ausgleichsabgabe bezahlen und auf die Art und Weise sich einfach nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, vor allem im privatwirtschaftlichen Bereich von über 20 hochrenommierten DAX-Unternehmen, die gutes Geld auch in Baden-Württemberg verdienen, erfüllen gerade mal 7 die Quote. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Skandal.
Oftmals wissen Unternehmen nicht, dass sie finanziell vom Staat bezuschusst werden, wenn sie für Behinderte einen Ausbildungsplatz schaffen. Hilfe bei der Ausbildungsvergütung und Kostenübernahme für die Umgestaltung des Arbeitsplatzes inbegriffen. Für Weimar sitzt das Problem in den Köpfen der Unternehmer.
Ich denke, es sind zunächst einmal, was das Thema erster Arbeitsmarkt angeht, Klischeevorstellungen, die vor allem im unternehmerischen Bereich bis zum heutigen Tag existieren. Das sind Menschen, die ich nicht mehr loswerde, wenn ich sie mal eingestellt habe. Man kann sie nicht kündigen. Stimmt nicht. Es gibt jedes Jahr eine ganze Reihe von Kündigungen, auch von Menschen mit Handicaps auf dem ersten Arbeitsmarkt. Allerdings müssen in diesen Fällen das sogenannte Integrationsamt dem jeweiligen Einzelfall zustimmen.
Inklusion, ein beinahe unerschöpfliches Thema. Ein gesellschaftlicher Prozess, der die Bevölkerung noch lange beschäftigt. Die Politik scheint langsam aufzuwachen und Universitäten und Schulen auf die anstehenden Veränderungen zu reagieren. Arbeitgeber stellen sich oft quer und auch öffentliche Einrichtungen scheitern oftmals an der viel zitierten Barrierefreiheit. Beratung der betroffenen Familien eher rar. Die Aufgabe der Inklusion betrifft jeden.
Inklusion kann jetzt jeder schreiben, aber was es tatsächlich ist und wie das gelebt aussieht, da bin ich nicht davon überzeugt, ob jeder das benennen könnte, was es tatsächlich ist. Da kommt dann wahrscheinlich das Beispiel mit dem Henry, der nicht aufs Gymnasium gehen konnte und da weiß man auch nicht so richtig, wie man damit umzugehen hat. Also ich glaube, da ist noch ganz viel im Argen, aber irgendwo muss ja angefangen werden und ich denke, es ist jetzt dabei, so langsam auch mal Praxis zu werden, aber es dauert.
Erste Grundsteine sind gesetzt. Für Sibylle Seeger das Ziel allerdings noch lange nicht erreicht. Bis Anderssein zur Normalität wird, wird noch einige Zeit vergehen müssen.
Das Thema Inklusion wird uns also weiter beschäftigen. Das war ein Beitrag von Christina Storz. Passend zu I Don't Need No Doctor vom legendären Ray Charles folgt nun ein Beitrag über eine der ältesten Institutionen in Tübingen. Gemeint ist die Tropenklinik Paul-Lechler Krankenhaus. Die sehr renommierte Einrichtung ist die zweitgrößte Fachklinik Deutschlands. Die Besonderheit des nun fast schon 100-jährigen Krankenhauses liegt aber längst noch nicht in Geschichte. Ein Beitrag von Esra Attac.
Das Paul-Lechner Krankenhaus, weil meine Mama immer sagt, dass es eins der besten Krankenhäuser oder eine gute Tropenklinik sein soll.
Ist einfach schön hier zu arbeiten und macht Spaß.
Die Schwestern waren alle so sehr nett. Es war keine Schwester da, die mürrisch oder unfreundlich war.
Die Atmosphäre war ziemlich angenehm. Also der Arzt, gerade der Herr Schäfer, genau, der hat mir ziemlich viele Fragen gestellt und das fand ich sehr angenehm.
Es gibt eine besondere Atmosphäre hier. Etwas, was das Haus prägt, ist von vielen der Mitarbeitenden getragen wird.
Das Paul-Lechler-Krankenhaus wurde 1916 mitten im Ersten Weltkrieg als Truppengenesungsheim gegründet. Zu dieser Zeit besaß das Deutsche Reich noch seine Kolonien in Afrika und Südostasien. Heute ist das Krankenhaus mit seinen 90 Betten nach dem Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg die zweitgrößte Fachklinik für Tropenmedizin Deutschlands. Der Gründer des Hauses war der Stuttgarter Unternehmer Paul Lechler, zugleich Initiator der Trägerinstitution des Deutschen Instituts für ärztliche Mission, der leitende Chefarzt der Tropenambulanz Johannes Schäfer.
Der Grundgedanke war ja da, die medizinische Arbeit der protestantischen Kirchen zu stärken. Und da hat sich dann relativ schnell der Bedarf ergeben für Rückkehrende, für eine Untersuchung und Behandlung von Tropenkrankheiten. Und deswegen wurde das ja als Tropengenesungsheim gegründet. Das war ja noch zu einer Zeit, als wir, es gab ja praktisch noch keine Antibiotika, parasitologische Diagnostik war so in den Anfangsstadien.
Bereits seit dieser Frühzeit existiert die zentrale Einrichtung des Hauses, das tropenmedizinische Labor. Johannes Schäfer.
Wir machen ja so, ich sage mal, handwerkliche Tropenmedizin. Also wir machen noch ganz klassisch am Mikroskop die Diagnostik. Und das kommt so, denke ich, aus der Geschichte. Und dann hat sich halt, denke ich, aus dem lokalen Bedarf hier zusätzlich ergeben, dass man auch internistische Patienten behandelt.
Das Krankenhaus besteht heute aus 4 verschiedenen Fachbereichen. Da es als Tropenklinik gegründet wurde, wird auch heute noch großer Wert auf die ärztliche Erstversorgung gelegt.
Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und den spezialisierten Ärzten besitzt das Haus einen ausgezeichneten Ruf. Die Patienten kommen aus ganz Deutschland in die Tropenklinik. Der Träger, das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, kooperiert mit anderen Organisationen wie dem Diakonischen Werk, dem Aktionsbündnis gegen AIDS und der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Johannes Schäfer.
Da haben wir halt einige Organisationen, Missionsorganisationen und Entwicklungshilfeorganisationen, Brot für die Welt zum Beispiel, die ihre Mitarbeitenden hierher schickt zu uns zu diesen Vor- und Nachuntersuchungen. Und dann haben wir natürlich auch einen entsprechenden Ruf und teilweise kommen Patienten schon vom Bodensee oder aus der Pfalz, also relativ weit her zu uns.
In der Tropenambulanz des Paul-Lechler-Krankenhauses behandeln die Ärzte Malaria, Gelbfieber oder die japanische Enzephalitis. Äußerst wichtig ist auch die Vorbeugung in Form von Impfsprechstunden. Wer in die Tropen reisen will, sollte sich unbedingt zunächst impfen lassen. Dr. Schäfer.
Wir machen ja die typischen Erkrankungen, also neben diesen Impfungen, die auch bei uns empfohlen sind, dann impfen wir gegen Typhus, können wir impfen. Japanische Enzephalitis spielt noch eine Rolle. Das ist sowas verwandt mit dem, was wir hier kennen von den Zecken, die FSME, also eine Viruserkrankung, die das Gehirn betrifft, die durch Stechmücken übertragen wird, und Hirnhautentzündung, Meningokokken, die vor allem in Afrika in manchen Gebieten gehäuft
wird. Ebenso machbar sind Impfungen gegen unheilbare Krankheiten. Tollwut beispielsweise ist keine tropenspezifische Krankheit. Jedoch begünstigen die Umgebungsbedingungen das Ansteckungsrisiko in Tropenländern. Der Biss von Affen, Hunden und Katzen in Urlaubsreisen ist daher besonders gefährlich. Johannes Schäfer.
Tollwut ist ein großes Thema. Inzwischen, wenn jemand eben schon vorher geimpft ist, dann besteht praktisch kein Ansteckungsrisiko. Aber jemand, der nicht geimpft ist, der gebissen wird, da besteht doch ein Ansteckungsrisiko. Und das Schlimme ist ja, dass die Erkrankung, wenn sie mal ausbricht, nicht mehr heilbar ist. Es gibt inzwischen eine gute Impfung. Früher, das ist ja ein ganz alten Impfstoff, der Louis Pasteur hat es ja entdeckt und die war ja früher gefürchtet wegen den Nebenwirkungen der Zahl der Impfungen. Und inzwischen gibt es ja moderne Vakzine dagegen, die sehr gut wirksam sind und sehr gut verträglich. Das führen wir häufig durch.
Hier in der Tropenambulanz des Hauses können Patienten rund um das Thema Tropenkrankheiten und Behandlungsmöglichkeiten Fragen stellen. Eine Frage, die mich sehr interessieren würde, ist, ob die tropenspezifischen Krankheiten wirklich nur in den Tropen vorkommen. Dazu der leitende Arzt der Inneren Medizin, Johannes Martin Hahn.
Also die tropenspezifischen Krankheiten sind, wie der Name schon sagt, tropenspezifisch, also kommen in der Regel bei Reisenden vor. Allerdings, der Klimawandel wird sicher Veränderungen in den nächsten Jahren mit sich bringen. Es gab ja schon in früheren Jahren Malaria in Deutschland, zum Beispiel in der Tiefebene des Rheins, Malaria tertiana. Auch jetzt ist zu erwarten, dass durch die Erwärmung, auch durch zunehmende Reisetätigkeit, also wieder Malariafälle auch in Deutschland entstehen können. Das ist nicht ausgeschlossen.
Sigurd Kaiser unterrichtet in China als Dozent am Theologischen Seminar der Nanjing-Universität. Dies ist das renommierteste theologische Seminar Chinas. Sigurd Kaiser ist der erste Deutsche, der nach 1949 einen Lehrauftrag in China erhalten hat. Seine drei Kinder gehen dort zur Schule. Kaiser kommt mit seiner Familie alle 2 bis 3 Jahre zum Gesundheitscheck nach Tübingen in die Tropenklinik.
Ja, wir haben die letzten 7,5 Jahre in China gelebt und gearbeitet und sind jetzt zurück nach dem Einsatz. Das ist das zweite Term, das wir abgeschlossen haben. Nach jedem Term schickt uns unser Arbeitgeber hierhin zur tropenklinischen Untersuchung. Wir haben keine tropische Erkrankung mitgebracht, auch keine gehabt. Die Untersuchung, die gibt es vor der Ausreise und dann gab es die nach dem ersten Term und jetzt gibt es sie nochmal nach dem zweiten Term.
Ein weiterer Bereich des Krankenhauses ist die Geriatrie, also Altersmedizin. Nach einer Umstrukturierung des Hauses wurde dieser Bereich weiter ausgebaut und ist heute der Schwerpunkt des Hauses. Die Abteilung für Geriatrie wird von Patienten und Angestellten sehr geschätzt. Dr. Schäfer.
Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich glaube, es gibt eine besondere Atmosphäre hier. Also etwas, was das Haus prägt, ist von vielen der Mitarbeitenden getragen wird. Es ist einfach schön, hier zu arbeiten und macht Spaß. Und Ja, ich glaube, das ist das, was so für mich eigentlich der Grund ist, warum ich hier bin.
Die geriatrische Station des Hauses bietet Zuflucht für ältere Patienten. Hildegard Bode ist in stationärer Behandlung. Die 94-Jährige ist mit dem Service und dem ruhigen Ambiente sehr zufrieden.
Es ist eigentlich hier im Paul-Lechler-Krankenhaus ungefähr zwischen Haus und Normalkrankenhaus. Es ist angenehmer, herzukommen. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob ich im Krankenhaus bin oder ob ich im Paul-Lechler-Krankenhaus bin. Und es ist eigentlich ganz angenehm, hier zu sein.
Die Geriatrieabteilung des Paul-Lechler-Krankenhauses praktiziert unter anderem die Physiotherapie, Ergotherapie und Logotherapie. Johannes Martin Hahn, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin.
Also bieten wir so alles, was ein internistisches Krankenhaus an Diagnostik bieten muss. Aber hinzu kommt eben hier in der Geriatrie eine therapeutische Begleitung nicht nur durch Physiotherapie, also das heißt Krankengymnastik mit Mobilisierungsübungen. Bei uns gibt es auch die Ergotherapie, das früher sagte man mal Beschäftigungstherapie dazu, aber da geht es vielmehr darum, die Patienten auf alltagsrelevante Tätigkeiten wie sich selber anziehen können, sich selber waschen können, andere Handlungen wie Essenszubereitung wieder zu erlernen, also letztendlich wieder auf zu Hause vorzubereiten. Und bei Patienten mit Sprach- und Schluckstörungen, also Schluckstörungen nehmen sehr zu, bei den Hochbetagten mit neurologischen Erkrankungen, da entsprechend die Schluckstörung zu diagnostizieren und dann auch zu behandeln, entweder durch Anpassung der Nahrungskonsistenz oder in manchen Fällen auch durch Anlage einer speziellen Ernährungssonde, bis hin aber auch zur Musiktherapie, also dass man einfach sozusagen interdisziplinär, also mit verschiedenen therapeutischen Richtungen versucht, Lebensqualität und Selbstständigkeit zu erhalten.
Die Behandlung in der Altersmedizin im Paul-Lechler-Krankenhaus nimmt oft einen erfolgreichen Verlauf. Dazu zählen etwa kognitive Fähigkeiten, die der Patient durch die Behandlung wiedergewinnt. Dr. Hahn.
Natürlich, wie immer in der Geriatrie, man hat Erfolg, aber auch Misserfolge. Also es wird nicht immer alles besser. Aber diese Erfolge werden gemessen. Da gibt es ein sogenanntes geriatrisches Assessment, das man am Anfang der Therapie macht. Also wo die verschiedenen Funktionen, sowohl die Mobilität wie aber auch kognitive, also intellektuelle Funktionen getestet werden. Und das Ganze oder die Sturzgefahr zum Beispiel. Und das Ganze wird dann am Schluss des stationären Aufenthaltes kontrolliert. Und in der Regel kann man schon auch objektiv messbare Fortschritte feststellen, aber nicht in allen Fällen.
Johannes Martin Hahn leitet die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus schon über 10 Jahre. Für ihn ist die verglichen mit anderen Einrichtungen relativ kleine Institution der ideale Arbeitsplatz. Auch für die Ausbildung von Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen.
Man kann sich eigentlich nur halten, wenn man sich spezialisiert, und wir haben uns jetzt derzeit stationär bevorzugt auf die Altersmedizin spezialisiert, wobei nach wie vor die traditionell gewachsene Tropenmedizin eine Rolle spielt, allerdings bevorzugt in einer großen tropenmedizinischen Ambulanz.
Ganz gleich, wie komfortabel eine Klinik auch erscheinen mag, die Patienten verlassen sie mit demselben Gedanken: niemals mehr ins Krankenhaus zu müssen. Dennoch wird die mittlerweile fast 100-jährige Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus ihre Pforten sicher noch lange nicht schließen.
Über das Tübinger Paul-Lechler-Krankenhaus berichtete Esra Atac. Die Institution feiert übrigens 2016 ihren 100. Geburtstag.
Micro Europa.
Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Die Tübinger Poetik-Dozentur 2014 fand dieses Jahr im November unter dem Stern von Afropolitan Literature statt. Eingeladen waren drei Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller aus afrikanischen Staaten, die sich in den Metropolen der Welt zu Hause fühlen. Diana Reichel traf Chika Unigwe. Die vielfach ausgezeichnete nigerianische Schriftstellerin lebte und arbeitete in Belgien sowie heute in den USA. Über die Besonderheit des sozialen Zusammenhalts in Nigeria und was sie an Belgien besonders mag, erzählte sie in folgendem Interview.
In den deutschen Medien sind über Afrika meist nur die Hauptprobleme zu sehen, wie Kriege, Kriminalität und Ebola. Es wäre wundervoll zu hören, was für sie die zahlreichen Schönheiten Nigerias sind.
I think what I miss most about Nigeria is, even though the city I grew up in was a cosmopolitan city,
was ich am meisten an Nigeria vermisse, ist der Sinn für Gemeinschaft, den es trotz der inzwischen kosmopolitischen Struktur noch gibt. Im Westen hat man davon sehr wenig. Es gab eine Situation in Belgien, die mich sehr schockiert hat. Dieses Bild sehe ich immer noch vor mir. Ich lief von meinem Haus zum Markt an einem Samstagmorgen und da war diese alte Frau vor ihrer Haustüre. Sie hielt eine Thermoskanne in den Händen und fragte die Menschen, die an ihr vorübergingen, ihr beim Öffnen zu helfen. Es war so traurig zu sehen, sie war etwa in ihren 70ern oder 80ern und hatte niemanden, der ihr helfen konnte. In Nigeria würde man in diesem Alter niemals alleine wohnen. Auch wenn man keine Kinder hat, es würde immer jemand ins Kind kommen und mit dir wohnen oder es würde jemand kommen und checken, wie es dir geht. Das war eines der traurigsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen vorbeigegangen sind, bis ihr eventuell jemand geholfen hat. Dieser Geist von Being Your Brother's Keeper, der Hüter seines Bruders zu sein, ist noch sehr lebendig in Nigeria, auch wenn es sich sehr dem Westen angepasst hat.
I think the term people use is westernized.
Yes, is it?
Yes, I mean the city is very cosmopolitan, but still.
Vor einiger Zeit habe ich von Ubuntu gehört, einer afrikanischen Philosophie, die sich um soziale Werte des Zusammenlebens dreht. Noch bevor man den Kopierer anschaltet zum Beispiel, frage man zuerst, wie geht es dir, wie geht es deiner Frau, bist du gesund und so weiter. Ist diese Philosophie auch in Nigeria präsent und noch lebendig? Ja, das ist sie. Es ist mehr eine südafrikanische Philosophie, aber ich denke, sie dehnt sich aus. Ubuntu bedeutet, ich bin ein Mensch, weil du ein Mensch bist. Deshalb existiere ich, weil du existierst. Es ermutigt zur Empathie und fördert das Bewusstsein einer geteilten Erfahrung als Menschheit. Mein Vater beschwert sich manchmal, dass die Leute, die ihn anrufen, nicht direkt zum Punkt kommen und stattdessen beschäftigt sind, damit zu fragen, hi, wie geht es dir? Wie geht es der Familie? Hast du gegessen heute? Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Ja, aber die Menschen betrachten es als sehr unhöflich, wenn du zum Beispiel in eine Bank gehst und nicht Hallo sagst zum Kassierer am Schalter, bevor du mit dem Geschäft weitermachst. Und es ist viel Echtheit dabei. Man fragt nicht nur, weil es sich so gehört. Ich habe das Gefühl, sie fragen, weil sie es wirklich wissen wollen, wie es dir geht. Ich ging auf ein Internat und wir haben nun eine Facebook-Seite. Alle, die auf die Schule gingen, sind dort und teilen Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen schrieb ein Mädchen, dass sie Geld für irgendetwas brauche. Ihre Familie kam in schwere Zeiten und es gab Unruhe in dem Teil Nigerias, wo sie lebt, in Boko Haram. Sie fragte, ob wir Geld beisteuern könnten. Und natürlich gaben die Leute Geld. Aber es war ein Mädchen, das erst das Internat besuchte, als die meisten von uns es schon wieder verlassen hatten. Dennoch gibt es diesen Sinn für Gemeinschaft, dass wir uns alle zusammenschließen und ihr helfen müssen. Was wertschätzen Sie wirklich an Belgien? Belgien ist immer noch eine sehr familienorientierte Gesellschaft. Die Kinder haben am Mittwoch nur Halbtagsschule bis 11 oder 12 Uhr und fast in jedem Zuhause gehen sie nach Hause und sitzen am Tisch mit ihren Eltern zum Essen. Fast jede Familie, die ich kannte, saß um 12 Uhr mittags zusammen und dann um 6 Uhr abends zum gemeinsamen Suppeessen. Das mag ich sehr.
Diana Reichel im Gespräch mit der nigerianischen Autorin Chika Unigwe. Ihr hört immer noch Mikro Europa mit dem Thema soziale Integration. Jeder kennt sie. Man sieht sie am Straßenrand sitzen oder hört sie in einer Unterführung musizieren. Man kennt das Gesicht, ist vielleicht sogar schon einmal stehen geblieben, um einen Euro in ihren Hut oder Becher zu legen. Die Rede ist von den Straßenmusikern. Mikro Europa Reporterin Silke Seibold hat sie besucht.
Warum singen Sie hier?
Hause, Ungarisch und keine Arbeit. Muss hier. Mein Sohn, Junge, 26 Jahre, Arbeit keine. Muss ich, Papa muss Hilfe. Das ist gut Demokratie.
Ich, Familie, Hause. Frauen, ein Kinder. Ich muss warten, Arbeit. Ich muss sprechen, Chef. Muss warten 2-3 Monate. Arbeit. Mit Arbeit bin ich von Familie. Ich hause weine. Ich hause weine.
Schwer, Arbeit. Weiß? Ich habe Arbeit, aber nur 5 Tage Arbeit. Weiß? Mit Gomarinen, ja. Und kriege bei mir 400 Euro. Aber das muss zahlen in meinem Zimmer, weiß? 200 Euro. Und elektrisch, also mit Strom zahlen. Und was für mich kommt, 100 Euro.
Ja, manchmal schwierig, manchmal nein. Manchmal Leute bei mir ein bisschen schimpfen, weiß. Ich denke, die fragen Geld, aber etwas weiß, warum ich nichts arbeite, besser für mich arbeiten. Das ist schwierig, weißt du, aber ich sage, ich wohne in Arbeit, weißt du, aber habe keine Arbeit in Deutschland. Ich bin in Deutschland, ich nichts kriege, keine Geld, keine Arbeitsamt, keine Jobcenter, weiß. Jetzt einen Monat ungefähr schon kriege ich eine Wohnung bei meinen Freunden zusammen, mit Kommerigen. Gott sei Dank, früher leben mit Zelt schlafen und Automobil. Und das ist sehr schwierig, weißt du. Ich bin jetzt momentan Spieler, ich bin Straßenmusiker. Ich habe keine Arbeit und dann nur Spieler. Für mich hier der beste Platz. Ich bin hier Spieler mit ungefähr 5-6 Jahren. Und hier für mich Leute kennen schon und keine Angst bei mir. Und das ist für mich das Gute. Für mich Leute so hier, kann man sagen, mit Liebe einfach.
Zu viel Kameraden jetzt zu bringen. No. Geld wenige. Studieren kein Geld.
Ganze Tag 10 Euro, 15 Euro. Ja gut. Kalt, aber gut.
Manchmal 7, manchmal 10, 15, max 20, aber mehr nichts. Vielleicht kommt Weihnachten und dann Leute haben ein gutes Herz. Besser Herzweise, dann vielleicht kommt für mich ein bisschen mehr, vielleicht, aber habe keine Ahnung.
Was wünschen Sie sich denn? Womit wäre Ihnen am meisten geholfen?
Puh, ich habe keine Ahnung. Ja, ich normalerweise besser für mich, ich kriege Arbeit, weiß, und dann arbeiten und vielleicht später besser leben, was jetzt. Aber momentan, dass ich so muss, momentan bleibe ich in der Straße.
Mit Arbeit. Besser Arbeit und viel Arbeit, weiß. Und mehr Arbeit und ein bisschen mehr.
Nem érhet engem semmi rossz átölöl. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. A nagy világ te vad nekem, gyöngéden ölejját és ringos szerelem.
Silke Seibold über die Tübinger Straßenmusiker. Gerade jetzt zum Jahreswechsel sollte jeder von uns einmal darüber nachdenken, wie er oder sie dazu beitragen kann, dass wir alle friedlich und gemeinsam auf dieser Erde zusammenleben können. Passend dazu kommt nur noch ein Song, gesungen und produziert von Schülern einer kalifornischen Behindertenschule mit dem spannenden Titel Santa's in a Wheelchair.
in the sea when the sky is grey. Santa's in the wood with the reindeers play. Steps of the chimney, slippers on snow. Head first, down he goes. He lands on my fireplace to spin the air. Wakes up to his worst nightmare. Can't stand up, but to his surprise. Can't get up, this is paralyzed. Santa's on the wheelchair. Santa's on the wheelchair. Rolling through the high air. Santa's on the wheelchair. He's landed with a mess of toys. He falls in and made a whole lot of noise. Running one woke up, I don't know why. It was a kid for when he high. She rolled in and started lying there. And knew that he was gonna be in her chair. Santa couldn't move, it was missing time. Sit yourself, son, take mine. Santa's on the wheelchair. Santa's on the wheelchair. Rolling through the night air. Santa's on the wheelchair. Sorry for Santa, no, no. Beat Santa, no, no. You must tell our Santa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Woo! Santa's on a wheelchair. Santa's on a wheelchair. Rolling through the night, yeah. Santa's on a wheelchair.
I want you to bring me a lot of kisses when you're high. CD.
Santa's in a wheelchair. Santa's in a wheelchair. Rolling through the night air. Santa's in a wheelchair. Santa's in a wheelchair. Santa's in a wheelchair. Rolling through the night air. Santa's in a wheelchair. Okay, Santa. Keep on rolling, Santa. Keep on rolling, Santa.
Where's my new stereo? Where's my new stereo and my baby?
Keep on rolling, Santa. Keep on rolling, Santa.
Happy holidays!
Fuck with you, huh? Keep on rolling, Santa. Keep on rolling, Santa.
Schon sind wir am Ende der letzten Sendung 2014. An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald, die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Unsere nächste Sendung könnt ihr am 25. Januar 2015 hören. Thema Fairplay. Jetzt gleich geht's weiter mit dem Uniradio. Mein Name ist Malik Danjo, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Very, very happy Christmas, and send me jacket back. It's cold.
John.
Gary Kremble and Manny Rudolph.
Ringo.
Merry Christmas, Happy New Year, see you soon.
Lots of luck and many presents and happy Kremble. That's all, I think.
With a song for Christmas. How about
okay.
Gary Kremble to you, Gary Kremble to you. Gary Kremble, dear Rudolph, Gary Kremble, me too.
Rudolph, the reindeer, had a very shiny nose.
Happy Christmas, all the best.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.